Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es ja am Ende alle braucht und wir es nur gemeinsam hingestellt bekommen, nachhaltiger zu werden und für insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, mir geht's sehr gut. Irgendwie freue ich mich, wir haben irgendwie schon lange keine Zeit mehr zu zweit verbracht, deswegen freue ich mich sehr, dass wir mal wieder in unserem kleinen Kabuff hier sitzen im Podcast-Studio. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Minuten. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich komme ja gerade aus München, ich bin gestern mit der Bahn zurückgefahren. Mhm. Hatte bei diesem ganzen Bahn-Bashing, ich hatte auf der Hinfahrt mal wieder tatsächlich auf dieser langen Strecke, war ich vor der Zeit da, das war echt super.
Cool.
Und Rückfahrt mit einem leichten Delay, aber war auch völlig okay. Aber hatte eine schöne Zeit in München und wir haben ja heute auch einen Gast aus München. Ne?
Eine Münchnerin da, ja, genau. Martina Weinberger ist nämlich bei uns. Martina, du bist erfahrene Leadership-Expertin und Executive Coach und unterstützt dabei deine Kundinnen und Kunden, ja letztlich diese Kluft zwischen Haltung und Handlung zu überbrücken, insbesondere im Bereich Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt bist du auch seit einiger Zeit schon ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzende vom Climate Fresk Deutschland aktiv. Und genau dort kannst du eigentlich genau die Leidenschaft vorantreiben, indem ihr Menschen und Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit zusammenbringt, um dann wissenschaftsbasiert über die aktuellen Themen aufzuklären. Dabei kommt in jedem Fall schon mal wahrscheinlich das Thema Kommunikation sehr in Gang, könnte ich mir vorstellen, und der Dialog untereinander. Und im Idealfall gehen die Unternehmen und UnternehmerInnen dann auch einen Schritt weiter. Martina, schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, mehr zu erfahren. Aber erstmal, wie geht's dir?
Dankeschön. Erstmal danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Und ja, bis auf das, dass es bitterkalt ist in München, geht's mir eigentlich sehr gut. Ja, aber es wird schon wieder. Es ist Mai, es ist Hoffnung.
Der Sommer steht noch an, ne?
Ja, ganz genau.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen? Ne, wenn man mal in deine Historie guckt, Beratung, WCG, in Konzernen gearbeitet und eben auch selber als Beraterin. Wie war das bei dir? War das so ein Thema, was dich schon immer begleitet hat? Oder gab es irgendwie so ein compelling Event, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich aber, wie kam das?
Ja, ein bisschen von beiden tatsächlich. Also schon immer begleitet. Ich bin tatsächlich als Kind, ich war so eine Leseratte und bin zufällig überhaupt nicht kindgerecht über einen Artikel des Club of Rome gestolpert. Und habe da das dann gelesen und fand es eigentlich sehr eingängig, ja, dass irgendwo in einem endlichen Planet keine unendlichen Ressourcen sind, schien mir vernünftig und nachvollziehbar und habe mich dann eigentlich so über mein ganzes Leben immer wieder informiert, auch meine Diplomarbeit zum Marktversagen geschrieben, dass einfach wir halt überkonsumieren und zu viel Umwelt verbrauchen, weil es kostenlos ist in der Regel immer noch oder sehr wenig kostet und wir so die Kosten auf die zukünftigen Generationen auch etwas verlagern. Aber so ganz konkret war eigentlich der Moment, als ich vor ein paar Jahren mit der Community, ich habe ein MBA gemacht bei INSEAD, das ist so eine internationale Hochschule und wir haben 60.000 Alumni weltweit. Und wir haben uns zusammengetan als Alumni mit dem Ziel, unsere Alumni-Community zu dekarbonisieren und haben eine große Kampagne gestartet, Bring your company to the race to zero und bla bla bla. Und haben über viele, viele Gespräche mit Alumni-Kollegen und Kolleginnen festgestellt, das Problem wird nicht verstanden. So ein bisschen, man weiß es, aber so im europäischen Norden ist es gar nicht so schlimm, wenn es 1,5 Grad wärmer wird. Und dann bin ich so auf die Suche gegangen, okay, was gibt es eigentlich da draußen auf dem Markt, was das Problem auf eine gute Art erklärt, dass man es einfach wirklich umfassend versteht und nicht nur so diese hier punktuell mal da einen Artikel gelesen und da. Und so kam ich zum Climate Fresk, weil das einfach hervorragend macht. Ja, es erklärt das Problem sehr gut, sehr kurzweilig, sehr interaktiv und lädt wirklich deshalb einfach auf eine ganz andere Art zum Handeln und Nachdenken ein als andere Ansätze. So. Eine lange Antwort auf eine kurze Frage, Nils.
Ja, ich habe die aber auch lange gestellt. Ja, aber jetzt bin ich aber ein bisschen gespannt. Also was ist denn jetzt das Ziel von Climate Fresk? Und du gehst ja halt irgendwie auch speziell im Unternehmenskontext oder seid ihr ja auch unterwegs. Wie kann es jetzt auch gerade Unternehmen helfen?
Also grundsätzlich, Climate Fresk ist eine globale Bewegung, die 2 Millionen Menschen erreicht hat global. Und das Ziel ist immer, diese sozialen Kipppunkte zu beschleunigen, also diese positiven Kipppunkte, dass die Leute wirklich verstehen, es ist wichtig und wir müssen uns engagieren. Und jetzt sind Unternehmen letztendlich immer ein Spiegel der Gesellschaft mit genau der gleichen Verteilung an Menschen, die super informiert und engagiert sind. Die finden man sehr oft in den CSRD-Abteilungen und aber eben auch alle anderen plus ein Wirtschaftssystem, das nicht unbedingt incentiviert, dass man sich da sehr engagiert. Und letztendlich, was wir immer wieder feststellen, wenn wir mit dem Climate Fresk in Deutschland auch als Klimapuzzle bekannt in die Unternehmen gehen, es ist, dass es das Gespräch über dieses Thema überhaupt erst wieder ermöglicht. Ja, also das Gespräch über Klima ist oft sehr emotional, sehr aufgeheizt, von sehr viel Fehlinformation tatsächlich belastet. Und über diesen kurzen, kurzweiligen Workshop, manche Firmen nutzen ihn als Teambuilding, manche Firmen nutzen ihn als Kickoff für Nachhaltigkeitsstrategiekommunikation. Also da gibt es ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Aber was es immer tut, es erlaubt, die Diskussion wieder neu anzufangen, motiviert die Leute, dass sie auch sagen, okay, jetzt muss ich doch irgendwo mitmachen. Also ein Beispiel, wir waren bei einer großen Vertriebsorganisation und haben wir 120 Vertriebler deutschlandweit, die kamen da zusammen und haben das gemacht und dann war eben so Transport und dann ging das Gegrummel los, weil die Firma jetzt irgendwie die Car Policy umstellt und es gibt so viele E-Autos und eigentlich, da kann man doch als Vertriebler gar nicht. Und aber irgendwo war der Wind schon nach dem Verstehen etwas weniger stark. Und dann gab es eben einen Vertriebsmitarbeiter, der gesagt hat, also bei mir funktioniert's und so mache ich das. Und ich finde es wichtig. Und es war dann plötzlich so das Gespräch unter den Kollegen und Kolleginnen, naja, okay, also vielleicht sind irgendwo diese Powers that are in der Firma nicht alle wahnsinnig, sondern wir müssen jetzt mitziehen. Und auch nicht mehr die Plug-in-Hybride, wo wir nie das Kabel auspacken, bestellen, sondern wirklich das E-Auto. Also das sind so diese kleinen Dinge. Ja, es gibt auf der einen Seite ja die große Strategie, aber es gibt eben auch, machen die Leute mit, engagieren sie sich, bringen sie selbst Ideen ein. Ja, und dieses Zusammenfügen, das macht das Klimapuzzle Climate Fresk hervorragend.
Das klingt super und auch cool, dass du direkt so Beispiele reinbringst. Jetzt wäre die nächste Frage so ein bisschen gewesen, wie denn so ein typischer Ablauf eigentlich ist eines Climate Fresk Passes. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich ist jedes Jahr anders, was man macht. Aber es gibt vermutlich irgendwie einen Rahmen oder irgendwas, was alle eint. Vielleicht kannst du uns da nochmal wirklich so ein bisschen durch den Prozess einmal mitnehmen.
Genau, also der Prozess ist immer so Kopf, Herz, Hand. Also das ist die pädagogische Idee dahinter. Kopf ist letztendlich 42 Karten, die auf den Berichten des Weltklimarats basieren. Also da werden Grafiken aus den Originalberichten, also wirklich wissenschaftlich, Kleingruppen erklären sich gegenseitig. Jeder hat so ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber miteinander weiß man sehr viel. Ja. Also man erklärt sich jetzt gegenseitig die Wissenschaft. Dann ist in der Regel die Stimmung sehr im Keller. Das ist dann so, wo diese Herzphase kommt. Wir wissen, dass man nur über die Großhirnrinde letztendlich nicht in Aktion kommt, sondern man muss Emotionen anerkennen, man muss sie spüren, man muss auch sich emotional engagieren. Also da haben wir dann eine emotionale Phase. Und als dritte Phase, und die wird immer sehr angepasst, ist dann die Handlungsphase. Und das hängt dann sehr vom Kontext ab, wo wir unterwegs sind. In der Öffentlichkeit sieht die anders aus als bei einer Firma. Ja, also wenn praktisch das Klimapuzzle eingesetzt wird, um den Rollout der Nachhaltigkeitsstrategie zu triggern, dann ist natürlich der erste Teil, die Nachhaltigkeitsstrategie nochmal vorzustellen, dann eben die verschiedenen Abteilungen abzuholen. Okay, was ist unser Beitrag? Ja, und das ist dann auch wieder anders, wenn man beim Energieversorger ist oder eben bei einer großen milchverarbeitenden Firma, wo wir auch vor kurzem waren, ja, wo es dann einfach um andere Themen geht. Genau.
Als ich so Theory U, so ein bisschen Otto Scharmer, daher kenne ich das immer mit diesem Kopf, Herz, Hand. Aber ich finde, ich halt auf alle Fälle echt einen guten Ansatz. Und ich finde auch gerade das spannend, da eben wirklich das anzuerkennen, dass es ein emotionales Thema ist. Und das ist auch das, was ich feststelle. Erst wenn man wirklich eine Verbundenheit auch hat, auch mit der Natur oder mit dem, also das wirklich sozusagen auch emotional spürt, worum es eigentlich geht, dass es einem dann auch leichter fällt zu handeln und auch da tatsächlich halt dann eben auch natürlich sein Verhalten in irgendeiner Form anzupassen. Da würde mich aber nochmal interessieren, welche Themen euch da im Unternehmenskontext am häufigsten begegnen oder wo siehst du denn da große Herausforderungen?
Nun ja, also das hängt jetzt auch wieder ein bisschen vom Unternehmen ab. Ja, also sind es mehr die Lieferketten, die dann eben potenziellerweise betroffen sind oder, also das ist relativ unternehmensspezifisch. Aber wenn ich noch einmal kurz zurückgehen darf zu diesem Emotionsthema, weil es wirklich wahnsinnig wichtig ist. Was wir da halt auch erleben, es ist viel Trauer auch. Ja, also Trauer, sich verabschieden von einem Lifestyle, den wir alle sehr schätzen, ja, den wir sehr lieben und wo wir hinkommen müssen, das ist so diese Hoffnung letztendlich. Ja, es ist nämlich nicht nur Abschied und Trauer, sondern es ist auch Chance. Es sind auch in Unternehmen Potenziale. Ja, und also das ist so dieses Gespräch, das wir eigentlich gerade bei diesem Handlungsteil auch versuchen zu triggern, dass wir da nicht stehen bleiben. Ja, und da wollen wir hin. Das beobachten wir. Gerade wieder die Nachhaltigkeitsabteilungen sehen das so, aber die breite Unternehmung ist halt doch noch traurig. Also wir waren zum Beispiel auch bei einem großen Automobilhersteller, wo es dann eben so um die Verabschiedung vom Verbrenner geht. Ja, und wenn man sein Leben lang Verbrennermotoren gebaut hat und entwickelt hat und die toll findet und noch das letzte Ritzel oder was auch immer, ich bin kein Techniker, ja, wie optimiert hat, ja, und dann, also einer hat dann mal zu mir gesagt, ja, wissen Sie, das ist so ein bisschen wie wenn man jetzt einem Herzchirurgen sagt, er muss Urologie im Altenheim machen, ja. Also so dieses, die Veränderung annehmen, die Veränderung eben auch positiv begleiten wollen, das glaube ich ist die größte Herausforderung in Unternehmen. Der begegnen wir nicht unbedingt im Einstieg. Ja, aber das ist eben so über den Verlauf des Workshops ergibt sich das. Und da setzen wir dann eben an.
Mega spannend. Einmal kurz rausgezoomt auf die Organisation an sich. Also ihr seid ja international auch aufgestellt. Würdest du sagen, es gibt auch Unterschiede zu anderen Ländern im Hinblick auf irgendwie Herausforderungen, Akzeptanz, wer auch so teilnimmt und tauscht ihr euch untereinander auch aus?
Wir haben sehr viel Austausch untereinander. Der Workshop kommt tatsächlich global sehr gut an. Also ich bin auch Ausbilderin für zukünftige Workshopleiter. Und in den Ausbildungen habe ich Leute aus Kambodscha und aus Kenia und aus Schweden und aus Brasilien. Und das ist, also ist für mich persönlich eine große Motivation auch. Der Workshop kommt immer gut an. Der Handlungsteil ist ja anders, weil einfach die Handlungsmöglichkeiten, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, sehr anders ist. Sind auch die Reaktionen, also wenn man in einer sehr internationalen Gruppe aber fresst, ich habe zum Beispiel eins mal bei einer großen Business School gehalten mit einer sehr internationalen Studierendengruppe und dann gibt es so eine Karte, wo es um Entwaldung geht und die Europäer waren sich sehr schnell einig, ja, also Indonesien und Brasilien muss halt seine Wälder schützen. Die Leute aus diesen Gegenden waren dann sehr ungehalten, so nach dem Motto, nur weil ihr Europäer im Mittelalter eure ganzen Wälder abgeholzt habt, ja. Also ihr seid da auf einem hohen Ross, kommt mal runter, ja. Auch das wieder international einfach das Gespräch im Gang zu halten, weil das ist ja kein Problem, das irgendeiner alleine lösen kann. Auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, wo jeder zur Lösung mit beitragen muss, ja. Und also das ist so der internationale Ansatz. Und ansonsten natürlich, aber das wissen wir alle aus der Presse, ja, es ist für unsere Kollegen in den USA zurzeit sehr schwierig. Also die politische Großwetterlage verändert natürlich auch Dinge, ja. Aber der Workshop an sich kommt wirklich global sehr gut an und wird auch genutzt.
Richtig cool.
Ist auch ganz spannend, weil also gerade für die großen Unternehmen, die einen internationalen Rollout machen wollen, also es gibt ihn auch in 50 Sprachen, wir haben auch Mongolisch mittlerweile. Alle Firmen da draußen, eure Niederlassungen in der Mongolei können auch eigentlich machen, in Landessprache. Und ja, und das wird letztendlich ganz stark getragen von einer großen Community-Gemeinschaft von hoch engagierten Leuten. Macht richtig Spaß.
Kommt ihr denn auch regelmäßig zusammen, also aus dem Climate Frisk Network oder wie auch immer man es nennen kann, um euch irgendwie auszutauschen, zu inspirieren, vielleicht auch hier da nochmal Mut zuzusprechen? Du hast gerade USA gesprochen, also gibt es sowas auch?
Ja, natürlich. Und es ist auch sehr wichtig, ja, weil es ist schon manchmal so, also unser großes Ziel ist ja beyond the bubble. Also wir wollen nicht nur mit Leuten, die eh schon überzeugt sind, diese Workshops machen, sondern wirklich die breite Öffentlichkeit, alle Menschen in Unternehmen ansprechen. Und da passieren manchmal auch Dinge, die nicht so erfreulich sind. Dann ist schon schön, wenn man sich dann nochmal austauscht. Wie hast du das gehandelt? Wie kann man sowas handeln? Kommt allerdings sehr selten vor. Und ansonsten, ja, wir hatten gerade Montag, Dienstag, diese Woche waren wir in Bad Hersfeld. Auch bei uns hat die Zugverbindung hervorragend geklappt, von allen Seiten, ja, wo wir uns eben getroffen haben. Die Community von Leuten, die im Unternehmen Klimapuzzles, Climate Frisk anbietet und haben eben so eben ausgetauscht. Ja, also was funktioniert, wie kann man es noch besser machen etc. Es ist ja immer wichtig, weiterzulernen. Ja, das wisst ihr als Berater auch. Da kann man nie aufhören zu lernen.
Ich höre ja häufig, dass es eben kein Erkenntnisproblem mehr gibt, sondern halt, dass es halt dann irgendwie ja eben dieses Thema auch, dieses Übersetzen in Handlung eigentlich halt irgendwie die Herausforderung ist. Nimmst du das auch so wahr oder hast du da tatsächlich auch noch so, habt ihr da auch wirklich noch Erkenntnisthemen? Also bin ich in meiner Bubble sozusagen, dass ich denke, okay, eigentlich müsste es ja jetzt klar sein. Hat man eigentlich schon mal gelesen? Kann man das eigentlich so ausblenden? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, die große Illusion, dass es kein Erkenntnisproblem mehr gibt. Ihr dürft gerne auch mal zum Klimapuzzle kommen, auch als Fachkonsulting Challenge You, was ihr mit Sicherheit auch noch lernt. Also was nicht wirklich verstanden, nicht durchdringend verstanden ist, ist das systemische Problem hinter dem Klimawandel. Ja, also irgendwo so diese 1,5 Grad und so diffus, dass das nicht gut ist, das ist schon irgendwo verstanden. Also so richtig so Hardcore-Klimawandel-Leugner gibt es nicht wirklich. Aber wirklich verstanden ist es zum einen nicht. Und zum anderen ist auch die Dringlichkeit nicht verstanden. Und auch wieder die Komplexität dann der Auswirkungen. Ja, also zum Beispiel müsste eigentlich jeder Mensch, der gegen Migration ist, ein Verfechter des Klimaschutzes sein. Ja. Und das sehen wir ja überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und genauso diese Erkenntnisgewinne, also das haben wir immer wieder in jedem Workshop. Wir haben schon mit Leuten gepuzzelt, die wirklich von sich selbst gesagt haben, sie sind Spezialisten. Und auch die haben hinterher gesagt, boah, ja, also so in dieser Darstellung war es uns auch nicht klar. Also Erkenntnisgewinn schon. Und trotzdem hast du natürlich recht, Nils, Erkenntnis allein bringt gar nichts, ja, sondern man muss erst auch noch diese Trauer verarbeiten. Hat ja auch jeder von uns ein schlechtes Gewissen, ja. Es ist ja nicht so, dass es hier irgendeinen Klimaheiligen gibt. Oder eine Klimaheilige. Also insofern, und dann eben kann man sich's halt nicht vorstellen. Also auch so meine persönliche Reise zu nachhaltigem Verhalten. Ja, also wir haben hier irgendwie ein Haus, wir haben drei Kinder, die sind alle aus dem Haus. Ein Haus, das du mit 5 oder 6 Leuten noch relativ nachhaltig betreibst, für 2 ist das nicht mehr darstellbar. Ja, aber wie verkleinerst du dich tatsächlich auf eine gute Art? Ja, oder auch so Dinge wie, kann ich nie wieder irgendwo hinfliegen? Ja, was erzähle ich denn dann meinen Freunden? Bin ich der Partypooper, der immer sagt, wenn die Destination Wedding angesetzt ist, ich komme nicht mit? All diese Dinge, wir haben ja viele auch so soziale, gesellschaftliche Dynamiken und Zwänge. Und ja, aber man entdeckt plötzlich Nachtreisezüge, die sehr gut funktionieren, was auch ein sehr schönes Reisen ist. Ja, es ist einfach anders als das, wie unsere Gesellschaft eben im Augenblick tickt. Ja, und das ist ein Veränderungsprozess. Und auch der, ich meine, was man ja weiß über Veränderungsprozesse, ist, sie finden eher in Gruppen statt. Ja, also so in unserem Freundeskreis heißt es jetzt, wenn jemand den Zug nimmt und nicht den Flieger, ich habe den Martina gemacht. Ja.
Ja.
Und so funktioniert es eben. Ja, es funktioniert nicht mit dem Zeigefinger, es funktioniert nicht mit Druck, sondern mit gemeinsam was anderes machen.
Manchmal hat man auch eine bekloppte Rolle, ne? Wenn man dann halt sozusagen, also ich habe auch schon so wahrgenommen, dass dann, dass man dann so ein bisschen um Absolution gebeten wird, also ein bisschen so nach dem Motto, dass dann halt dann irgendwie dann so diese Rechtfertigung stattfindet. Ja, ich musste jetzt einfach mal fliegen oder ich musste jetzt halt, man muss ja auch mal in Urlaub hin und her und so. Und dann denke ich, also das ist überhaupt nicht meine Rolle, ja. Also ich meine, da kann ja jeder machen, was er will. Also insofern ist ja sozusagen das eine eigene Entscheidung und man muss halt dann eigentlich mit seiner eigenen Entscheidung auch zu dieser Entscheidung stehen. Und das ist ja auch völlig okay, wenn man dann halt irgendwie sagt, okay, so ist es jetzt aus Gründen. Ich mache mir aber insgesamt schon mal Gedanken, begebe mich irgendwie auf die Reise. Das ist auch so ein Thema, was ist, das ist ein großes Thema ist, ja.
Genau, und dann ist es halt manchmal einfacher, so den Messenger dafür verantwortlich zu machen, als sich tatsächlich so mit seinen eigenen inkongruenten Verhalten auseinanderzusetzen. Ja? Und das ist das, was wir meinen mit diesen Emotionen und Trauer. Aber letztendlich, wir haben eine ganz nette Übung im Workshop. Das ist einmal, dass wir am Anfang eben aufschreiben, was uns glücklich macht. Und am Ende nochmal, praktisch gucken wir nochmal da drauf und schauen halt so, also wie kannst du mehr gutes Leben haben? Ja, weil bei den meisten Menschen steht nicht irgendwie die Weltreise drauf, sondern es stehen Dinge drauf wie Zeit mit meinen Freunden, Zeit mit der Familie, ja. Und das muss nicht unbedingt mit einem gemeinsamen Flug irgendwo zusammenhängen, ja. Also das ist so dieses, wie wir gutes Leben neu definieren. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das können wir nur so miteinander, ja, und im Gespräch.
Total interessant, weil das ja auch der Frame ist ja auch interessant, ne? Also das merkt man ja auch. Woran wird ein guter Urlaub definiert, ja? Also ist das sozusagen, ich habe 7 Sehenswürdigkeiten gesehen oder ich war halt irgendwie 20 Tage halt irgendwie faul in der Sonne auf der Liege am Strand oder habe ich mich halt vielleicht bewegt oder habe ich halt was kennengelernt oder war ich mit Leuten im Kontakt oder habe ich eine Radtour gemacht oder bin ich halt über diese Bewegung auch ganz anders mit meinen Kindern nochmal in Verbindung gekommen oder bin ich zum Beispiel auch sozialisiert über dieses, ich gönne mir das und ich gönne mir halt dann eben diese zweimal im Jahr diese Fernreise, wo ich halt irgendwie die Füße hochlege und am Ende ist es ja, bedeutet es ja nicht, dass das ja in irgendeiner Form glücklicher oder zufriedener macht, als wenn ich jetzt irgendwie anders in Urlaub gehe. Und das ist, das neu auszuhandeln, auch mit sich, ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Ne? Spannend.
Wenn ihr jetzt gerade wieder im Unternehmenskontext irgendwie dann unterwegs seid, verfolgt ihr denn auch nach oder bekommt ihr mit, was denn vielleicht auch das so auslöst und ob vielleicht dann irgendwie nochmal Maßnahmen abgeleitet wurden oder ist es so, dass ihr euch wirklich versteht, ne, wir kommen da Punkte rein und dann wird sich das Unternehmen oder die Mitarbeiter dann auch wieder sich selbst überlassen, so. Wie bleibt ihr da denn in Kontakt oder bleibt ihr überhaupt in Kontakt?
Ja, wir versuchen in Kontakt zu bleiben, natürlich. Ja, wir laden auch immer wieder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Unternehmen, die schon ausgerollt haben, ein, Erfahrungsberichte zu geben. Also wir haben zum Beispiel erst vor kurzem wieder ein Webinar gehabt mit Saint-Gobain. Die sind in Deutschland bekannt als Rigips. Ist eine der Markennamen, die wir hier kennen. 160.000 Mitarbeiter weltweit. Großes Nachhaltigkeitsziel. Und die haben alle, also die wollen 80% ihrer 160.000 Mitarbeiter eben mit diesem Workshop trainieren. Einfach weil sie sagen, diese Klimakompetenz, die ist wichtig. Ja, also man muss das ist so ein Zukunftsthema. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Global Risk Report vom World Economic Forum gesehen habt. Also das größte kurzfristige Risiko ist Desinformation. Ja, da wirken wir dagegen. Und die größten langfristigen Risiken, 6 von 10, sind rund um Klimawandel und Umwelt. Also es ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema auch im Unternehmenskontext. Und wie gesagt, und so versuchen wir einfach eben herauszufinden, was langfristig passiert. Verschiedene Unternehmen haben dann eben in der Handlungsphase, werden auch Projekte entwickelt etc., die verfolgen das auch. Aber das ist tatsächlich eher dann unternehmensintern, was dann aus diesen Ideen wird. Ja. Also das machen wir als Organisation nicht. Als Unternehmensberater mit unseren eigenen Kunden machen wir das schon, aber als Climate Fresk Deutschland machen wir das nicht.
Wenn man jetzt nochmal auf das Climate Fresk draufschaut, baust du ja so ein Netzwerk auf aus ja, also aus Gleichgesinnten, die halt alle versuchen halt dieses Nachhaltigkeitsthema vorwärts zu treiben, sehr international. Wenn du mal aus diesem Netzwerk rausschaust, welche Experten, Expertinnen inspirieren dich dort?
Ja, ich meine, da ist zum einen die Christiana Figueres. Die war damals so die Hauptarchitektin des Pariser Klimaschutzabkommens. Die macht auch einen tollen Podcast.
Ja, wusste ich gar nicht. Guck mal.
Heißt Outrage and Optimism. Allein schon der Titel ist sehr inspirierend.
Ja.
Irgendwo da müssen wir hin. Wir müssen ordentlicher werden noch, aber eben mit Optimismus und Handlung verbinden. Ja, nicht mit alles egal. Also diese Frau, die hat auch einige tolle Bücher geschrieben, die finde ich ganz großartig. Und dann natürlich, also wir verstehen uns ja als eine Organisation, die sehr wissenschaftsbasiert unterwegs ist. Also da fangen wir immer an. Und es gibt einfach auch tolle Wissenschaftler, auch bei uns in Deutschland. Also so ein Stefan Ramsdorf zum Beispiel, ja, wie sich der immer wieder unermüdlich auf LinkedIn wiedererklärt. Und diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sind so viel Gegenwind ausgesetzt. Ja, ich finde es absolut inspirierend. Also, weil es macht nicht immer Spaß, diese Dinge zu verbreiten. Ja. Du hast ja gesagt, außerhalb unseres Netzwerks, wer mich da inspiriert. Also das sind so Beispiele. Im Netzwerk sind ganz viele inspirierende Leute auch, ja.
Eine Frage, die haben wir jetzt, also ich habe mir jetzt schon ein paar Mal gestellt, während wir sprechen. Ich glaube, das kommt ja ursprünglich, Climate Fest, auch aus Frankreich, korrekt?
Mhm.
Ich nehme da Frankreich ohnehin sehr stark wahr. Und jetzt die Firma, die du gerade genannt hast, die wir hier als Regips kennen, ist ja auch eine französische Firma. Was ist da vielleicht der Unterschied oder warum passiert auch aktuell mehr auf Unternehmensebene, wenn wir nach Frankreich schauen? Hast du da irgendwie...
Also zum einen ist Deutschland nicht so führend in diesen Themen, wie wir immer denken. Also das möchte ich mal so vorneweg.
Auch ein Erkenntnis gewinnt.
Also es läuft in vielen Ländern sehr viel Spannendes, wo wir so sagen, ach, genau. In Frankreich wurde es in der Tat entwickelt von Cedric Ringenbach, der damals einen großen Think Tank zu diesen Themen geleitet hat. Und in Frankreich haben tatsächlich alle, also so das Äquivalent der DAX 40, haben in Frankreich alle ausgerollt.
Mhm.
Und in Frankreich, wenn man mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen von Großunternehmen spricht, die kennen das alle. Die kennen das als La Fresse du Climat. Und natürlich tut das etwas, ja, mit Organisationen. In Frankreich hat man auch sehr viel in der öffentlichen Verwaltung. Also Macron hat auch sehr gepusht, dass Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung das auch machen müssen. Einfach um so dieses Grundverständnis herzustellen. Was war nochmal deine Frage,
Mike? Warum das eben in Frankreich so viel präsenter ist sozusagen dann dadurch. Und also das klingt ja auch sehr nach politischen Parametern, die irgendwie geschaffen wurden und irgendwie vielleicht einem anderen Verständnis auch zur Nachhaltigkeit. Also weil ich wundere mich da eben ab und zu, wenn du sagst praktisch äquivalent DAX 30, 40 Unternehmen haben das alle in Frankreich gemacht. Also da müsste man jetzt mal unsere DAX-Unternehmen in Deutschland anschauen. Ich würde jetzt mal die steile These in den Raum werfen, dass das nicht alle gemacht haben und kennen und auch ausgerollt haben. Damit meinst du ja auch wirklich, im Unternehmen haben das ja dann viele gemacht sozusagen.
Das ist genau, also nicht so wie bei Saint-Gobain alle. Sehr viele Unternehmen haben es in der Führungsebene gehalten. Aber doch, ja, sehr viele. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist. Vielleicht, weil manchmal ist ja auch so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. Ringenbach hat das praktisch in der Zeit des Schwungs von Fridays for Future fertiggestellt und dann kam die Pandemie und es war nichts mehr, was man groß tun konnte und die französische Organisation hat sehr schnell ein Online-Tool draus gemacht und das hat man dann halt gemacht, weil sonst irgendwie nichts ging. Also es war auch so ein kurzes Window of Opportunity, was da funktioniert hat. Und im Augenblick sind wir halt so in einer ganz anderen Phase. Ja, irgendwo, ja, wir haben Krieg, aber das Thema bleibt trotzdem aktuell und mit Physik kann man nicht verhandeln. Ja, also das ist, man kann sie auch nicht aussitzen. Also das ist so, genau. Deshalb eben dieser neue Global Risk Report, der eindeutig sagt, wir können es nicht aussitzen. Ja.
Ja, mega interessant, auch mit dem Window of Opportunity hatte ich so. Ja, klar, wenn du dann so eine Zeit auch nutzt, ne, mit so einem Format. Spannend.
Ja, und bei uns waren halt eben die Fridays for Future halt sehr stark, ne? Ja. Die haben ja da halt irgendwie jetzt, also in Deutschland war das ja halt eine Riesenbewegung. Wenn man das mal weltweit vergleicht, hat das ja halt dann irgendwie in der Zivilgesellschaft da eben für ganz viel Rückenwind und eben Aufklärung und so weiter gesorgt, ne?
Aber Fridays for Futures ist nicht in die Unternehmen gegangen.
Genau.
Der Climate Fresk halt von Anfang an sofort in die Unternehmen gegangen ist. Und dann eben auch so ein Early Break gehabt hat, also mit EDF, der größte Stromversorger in Frankreich, die eben sehr schnell komplett ausgerollt haben. Und wenn du eine so große Firma hast, ja, also wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland Siemens, die Deutsche Bahn, BASF, also drei so richtig große Firmen mit richtig vielen Mitarbeitenden, das machen würde, dann hätte man einen ähnlichen Effekt wahrscheinlich.
Ja. Ja, Martina, vielen lieben Dank für das Gespräch, für die Einblicke, die Insights. Und am Ende geben wir immer unserem Gast nochmal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Also wenn wir irgendwas noch nicht gefragt haben oder wenn du irgendwas nochmal unterstreichen möchtest, dann ist jetzt nochmal die Gelegenheit, dich auch direkt an die HörerInnen zu wenden.
Ja, ich glaube, mein Appell ist einfach nochmal, der Klimawandel betrifft wirklich jedes Unternehmen, direkt oder indirekt. Der neue Global Risk Report sagt eindeutig, Klimakompetenz ist die neue digitale Kompetenz. Wir dürfen nicht vor lauter AI und KI das größere Thema dahinter übersehen. Und Climate Fresk ist deshalb so erfolgreich, weil es wirksam und kostengünstig ist. Und wir würden uns total freuen, wenn Zuhörer sich bei uns melden würden. Ja? Ich weiß nicht, ob ich eine E-Mail auch geben darf.
Klar, unbedingt.
Ja, also meldet euch bei info@climatefreskpro, also Climate, Englisch, Klimate, Fresk, F-R-I-S-K, Pro, P-R-O, alles ein Wort.de. Und dann lasst uns gemeinsam brainstormen, wie Climate Fresk in eurem Unternehmen funktionieren kann. Es ist immer ein bisschen anders, aber wir haben viel Erfahrung und wir können helfen.
Ganz lieben Dank.
Martina, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, super. Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, wir hatten Martina Weinberger, Climate Fresk am Start. Was nimmst du mit? Wie fandest du es?
Ich fand das sehr interessant. Ich habe ja einen Bekannten oder wir haben einen gemeinsamen Bekannten bei Microsoft, der mir davon erzählt hatte. Und ich war gar nicht so richtig drin. Und mir war diese Dimension überhaupt nicht so klar. Und ich finde, das wirklich, also ich habe ja auch die ganze Zeit darüber nachgedacht und ich finde es wirklich interessant, weil es eben einfach nochmal gerade im Unternehmen ein Format ist, wo man halt dann irgendwie tatsächlich mal im Austausch kommt. Und ich finde es irgendwie auch total spannend, dass das in Frankreich Standard ist, ja. Also und wo man halt irgendwie so denkt, das ist ja was, warum ist das bei uns nicht? Mhm. Und gleichzeitig geht's aber hier auch in Konzerne rein und auch Konzerne machen das im großen Umfang. Und deswegen fand ich das wirklich interessant, dass ich das überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Ja, erstmal so. Das war so und wollte es dann auch verstehen. Und ich bin halt auf alle Fälle hooked, mich da halt weiter mit auseinanderzusetzen. Wie geht's dir?
Ja, ich fand's auch also super und irgendwie auch cool, wieder so ein internationales Netzwerk da irgendwie durch ein Format. Ne, das ist ja auch dieses, es gibt diesen einen Durchgang sozusagen, der dann eben auch gelehrt werden kann, adaptiert werden kann, diese Internationalität dann dadurch eben auch bekommt, durch den ja irgendwie auch standardisierten Ansatz und was das eben so auslösen kann. Ich fand's auch cool, dass ich so viele Beispiele dabei hatte, die einfach auch ein bisschen konkret gemacht haben und so. Ne? Und was ich vorher nicht auf dem Zettel hatte, muss ich zugeben, wo wir auch über Kopf, Herz, Hand gesprochen hatten und so, war wirklich dieses Trauer/Abschied nehmen eben teilweise. Da ist halt wirklich was dran, ne? Auch in Unternehmen eben geschaut, welche Denkmuster man vielleicht hat, bis hin ja auch mit dem plakativen Beispiel, mit dem Geschäftsmodell ja dann auch tatsächlich, wenn du von Verbrenner auf E umstellst. Also das ist natürlich auch irgendwie mega eingreifend in den beruflichen Alltag dadurch. Und das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass es damit auch so hart irgendwie direkt verbunden werden kann. Aber es ist natürlich cool, dafür überhaupt den Raum zu schaffen, ne?
Ja, und total, ne? Und ich meine, wir erleben das ja auch im Kleinen bei uns. Natürlich hast du eine Trauer, wenn du halt vorher halt offsides irgendwo das verbunden war mit, wir fliegen in die Sonne und wir werden gewertschätzt über den Flug und du fährst jetzt mit der Bahn irgendwo hin, auch wenn das die Reise genauso toll ist. Man hat das an allen Stellen, weil das ja eben dann halt, wenn man das Thema nicht mitdenkt, wird das dann ja auch schnell als Bevormundung und so weiter gesehen, ja. Also, ne, wir sehen das ja auch an der Fleischdiskussion und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, ja, ist man gut beraten da dran, oder ich versuche das jetzt selber halt auch mehr mitzudenken, dass man eben auch diesen Abschied und diese Trauer einfach auch mitdenkt bei diesen Prozessen, weil man sich ja sonst eben völlig auf der falschen Ebene abarbeitet, ja. Sozusagen, wenn du halt irgendwie eine Sachdiskussion führst, ist aber eigentlich um eine emotionale Diskussion halt dahinter liegt, oder ein ganz anderes Thema dahinter liegt, dann kommt man ja, und ist es ja auch schwer, arbeitet man sich ja auch ab aneinander. Das ist auf alle Fälle echt ein interessanter Aspekt, ja, finde ich auch.
Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit Martina, und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Gespräche, die wir so haben.
Ja,
bis
danke.
Dann.
Ciao.